Johanna, kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal irgendwie auf Insta ein politisches Posting kommentiert hast?
Nee, eigentlich gar nicht, aber ich mache das auch gar nicht. Also mit meiner persönlichen Meinung, da kommentiere ich eigentlich nie was auf Social Media, weil ich es auch irgendwie so ein bisschen unangenehm finde und auch irgendwie unangenehm, dann so anzunehmen, dass jetzt so die eigene Meinung so krass wichtig und richtig ist, dass man die jetzt unbedingt so in die Welt rausversauen muss.
Ja, same. Also bei mir ist irgendwie auch so, ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann ich das letzte Mal was Politisches kommentiert habe. Ich glaube sogar, dass ich noch nie irgendwie was Politisches irgendwie mal kommentiert habe, weil ich gucke dann manchmal so in die Kommentare und dann ist mir auch oft so anstrengend, an so einer Diskussion halt irgendwie teilzunehmen. Und ich denke mir so, jeder droppt dann seine Argumente, aber irgendwie hört man es vielleicht gar nicht so richtig zu.
Ja, und genau darüber wollen wir ja in dieser Folge sprechen. Wir klären nämlich, ob Diskussionen auf Social Media überhaupt irgendwas bringen, wie stark Kommentare im Netz unsere Meinungen und die Gesellschaft beeinflussen und welche Auswirkungen sie auch auf die Politik haben.
Wir klären auch, warum es sich auch vielleicht erstmal lohnt, durchzuatmen, bevor man irgendwas auf Social Media kommentiert und ob es vielleicht doch was bringt, seine eigene Meinung im Netz zu posten.
Ich bin Johanna.
Und ich bin Vicky und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die und Du.
Die und Du, dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin.
Leute, ich habe es extra nochmal gecheckt. Meine Bildschirmzeit für Social Media liegt gerade so bei 2 bis 3 Stunden. Also es klingt jetzt für manche vielleicht viel, aber ich finde es eigentlich gar nicht so viel. Ich habe auch mit mehr gerechnet und ich liege damit auch voll im Durchschnitt. Die Gen Z, also wir alle 14- bis 29-Jährigen, sind pro Tag circa 4 Stunden im Internet. Dazu gehört dann natürlich auch so Streaming, aber eben 2 Stunden am Tag gehen für Social Media drauf und das hat auch die aktuelle ARD-ZDF-Online-Studie rausgefunden. Verlinken wir euch natürlich auch.
Ja, und wenn man dann so auf Social Media unterwegs ist, dann sieht man ja automatisch irgendwie immer was Politisches. Und wenn es dann irgendwie ein Thema ist, was mich interessiert, dann gucke ich mir irgendwie auch immer so die Kommentare an und gucke so, was sagen andere Leute dazu, wie so die Meinung von anderen Leuten. Aber ich kommentiere halt eben nicht mit, also ich gucke da nur so von außen sozusagen drauf. Aber was mir dabei immer auffällt, ist, dass so Diskussionen auf Social Media einfach anders ablaufen als so im echten Leben sozusagen. Also da kommentiert dann irgendjemand vielleicht sogar ohne Profilbild mit irgendeinem Nutzernamen. Man weiß gar nicht, wer so hinter der Person steckt und auch, wie die das so meint. Also man hört ja schon so ein bisschen, wenn man mit jemandem spricht, ob der das gerade irgendwie angreifend meint oder nicht. Und wenn man halt nur so einen Text da stehen hat, dann fühlt man sich vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, angegriffen, obwohl die andere Person es gar nicht so gemeint hat.
Ja, auch wenn ich schon so einen kontroversen Beitrag irgendwie auf Instagram sehe, dann gehe ich einfach aus Unterhaltungszwecken in die Kommentare, weil ich weiß, okay, hier werde ich wieder unterhalten, weil es halt oft irgendwie auch so wenig zielführend ist. Und bei uns auf Instagram, also bei Jung und Politisch, da geht es ja auch um Politik, aber eben nur so um Erklärungen und nicht jetzt um unsere persönliche Meinung. Und deshalb kriegen wir da auch jetzt gar keinen Hate, außer jetzt bei so super kontroversen Themen wie jetzt ein Beitrag zur AfD. Da geht es dann auch schon mal richtig ab in den Kommentaren, aber eben nicht so gegen uns persönlich. Und weil wir halt selbst gar nicht wissen, wie das so ist, gehatet zu werden online, wollten wir jetzt auch mal mit jemandem reden, den das wirklich persönlich betrifft.
Ja, und da haben wir mit Hami Nguyen geredet. Sie ist Aktivistin und Influencerin. Hami wurde in Vietnam geboren und musste schon als Kind rassistische Erfahrungen machen. Und sie postet eben über Themen wie Rassismus oder auch Feminismus und findet halt auch, dass über anti-asiatischen Rassismus mehr gesprochen werden muss. Hey Hami.
Hey Victoria.
Wie war denn dein Gefühl, als du das erste Mal was Politisches auf Instagram gepostet hast? Hast du danach irgendwie dann doch Angst gehabt oder so? Oder warst du erleichtert? Wie hast du dich danach so gefühlt?
Am Anfang fand ich es ehrlich gesagt komisch, weil mir natürlich gerade am Anfang auch sehr viele FreundInnen gefolgt sind, die vielleicht auch vorher gar nicht wussten, dass mich diese Themen beschäftigen. Und deswegen war es am Anfang für mich erstmal seltsam, mich da so zu öffnen, aber dann habe ich recht schnell über Instagram tatsächlich Kontakte knüpfen können, Menschen finden können, die gleichen Erfahrungen machen oder gemacht haben, und das hat mir total geholfen und hat mich auch ermutigt, weiterzumachen.
Ja, cool. Und wie kann ich mir das dann so vorstellen? Du hast es dann so gepostet und dann prasseln da irgendwie Kommentare ein. Diskutierst du dann wirklich auch noch mit in den Kommentaren? Also verteidigst du dann nochmal deine Meinung oder so? Oder lässt du das sozusagen einfach so ein bisschen als Statement stehen und lässt die Kommentare sich so ein bisschen selber entwickeln?
Das hängt wirklich davon ab, wie sich die Kommentare entwickeln. Also ich habe eine klare Grenze, wenn Kommentare übergriffig sind und wenn sie auch problematische oder ja diskriminierende Inhalte beinhalten, dann blockiere ich auch und lösche ich auch, weil ich möchte auch nicht, dass andere Menschen irgendwie rassistische Kommentare unter meinen Posts lesen müssen. Und wenn es aber wirklich eine konstruktive Diskussion ist, dann mache ich das auch gerne in den Kommentaren. Manchmal lasse ich es auch einfach stehen und dann kommentieren andere, weil es ja auch eine Möglichkeit ist für andere, sich einzubringen, die sich auch mit dem Thema befassen.
Kannst du dich auch an ein Beispiel erinnern, wo du dann einen Kommentar gelesen hast und dann auch nochmal über deine eigene Position nachgedacht hast oder wo du dir nochmal so einen neuen Blickwinkel eröffnet hast?
Sehr, sehr oft tatsächlich. Also besonders passiert das in den Nachrichten. Ich bekomme auf Posts oder Stories auch viele private Nachrichten und viele davon sind auch wirklich sehr, sehr konstruktiv und ich habe schon auch mehrmals zum Beispiel meinen Standpunkt vielleicht nicht revidiert, aber nochmal um bestimmte Inhalte ergänzt, um bestimmte Perspektiven ergänzt. Und das finde ich auch total wichtig, dass man da immer auch offen ist für Kritik und offen dafür ist, seine eigene Meinung und seinen eigenen Standpunkt zu hinterfragen.
Und wie machst du das so ein bisschen bei anderen Accounts? Kommentierst du da auch öfter? Weil ich zum Beispiel, also obwohl ich jetzt hier den Podcast mache und ich studiere auch Politikwissenschaft, aber trotzdem kommentiere ich dann irgendwie nie, weil ich mich dann auch nicht in so eine Diskussion einlassen möchte, weil ich auch manchmal dann das Gefühl habe, ich habe dann doch wieder zu wenig Ahnung oder sowas. Kommentierst du auch auf anderen Postings?
Ja, das mache ich schon. Also ich finde Counter-Speech, also wirklich Gegenrede in den Kommentaren, in den sozialen Netzwerken total wichtig, weil es gibt so viele Menschen, eben wie du sagst, die einfach mitlesen, die nicht kommentieren, weil sie sich unsicher sind und dann ist es total gut, da verschiedene Standpunkte zu lesen. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man sich da auch ruhig einfach trauen kann und in die Diskussion gehen kann, sofern man natürlich die Kapazitäten dafür hat.
Ja, es gibt aber halt leider auch irgendwie viele Leute, die auf persönlicher Ebene beleidigen. Wie gehst du damit um und wie hat sich das vielleicht auch geändert zum Anfang? Also hast du dir das am Anfang irgendwie mehr zu Herzen genommen oder bleibt das immer gleich scheiße, wenn man irgendwie so eine Beleidigung bekommt?
Also es gibt natürlich Dinge, die gehen nie spurlos an mir vorbei, wenn es irgendwie rassistische Äußerungen sind, die mich irgendwie an Kindheitserinnerungen erinnern lassen, dann tun sie natürlich weh. Am Anfang fiel es mir natürlich schwerer, weil ich das nicht so kannte, aber mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich das ganz gut irgendwie von mir fernhalten kann, um dann zu sagen, okay, es ist irgendeine Person im Internet, die gerade mir wehtun will, sie kennt mich nicht und ich lasse es nicht an mich heran.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das irgendwie immer wieder so vor Augen führt. Dann vielen Dank für deine Zeit und auch für deine Tipps, wie wir noch ein bisschen sachlicher auf Social Media diskutieren können.
Sehr gerne.
Ich fand es cool, dass bei ihr auch so viele unterschiedliche Meinungen kommentieren und dass dann dadurch auch mal so eine richtige Diskussion entstehen kann, die dann auch wirklich weiterbringt.
Ja, voll. Das ist ja das, was eigentlich dann durch so politische Posts erreicht werden sollen. So wirklich so eine sachliche und gute Diskussion. Aber wenn man sich mal so anschaut, wer aus der Gesellschaft denn da so mitdiskutiert, dann war ich irgendwie ein bisschen geschockt, wie wenige Leute das dann doch sind. Wenn man sich nämlich mal die Zahlen anschaut, dann kommentiert nur jeder Fünfte und beteiligt sich überhaupt an der Diskussion auf Social Media. Und dann gibt es noch sozusagen so Heavy-User, die dann wirklich mal öfter kommentieren. Und das ist auch nur ein ganz kleiner Teil davon. Also voll wenige Leute, die einfach kommentieren.
Ja, voll wenig Leute kommentieren. Und Side Fact, es sind auch mehr Männer als Frauen. Also der Anteil ist da so 60-40. Und die sind auch im Schnitt 39 Jahre alt. Das finde ich irgendwie wichtig, dass man das mal so im Hinterkopf hat, weil irgendwie beeinflussen einen ja andere Meinungen und Kommentare auch und beeinflussen auch so den Meinungsbildungsprozess. Wenn man sich das durchliest, machen wir uns ja schon Gedanken darüber. So, ich ignoriere zwar mittlerweile auch vieles, was ich da lese, weil ich mir denke, okay, aber es macht ja irgendwie trotzdem was mit einem.
Ja, voll. Und auch dieses, man verteufelt das vielleicht dann so ein bisschen schnell, aber dieses, dass man mit vielen verschiedenen Leuten in Diskussionen kommen kann, das bringt einen ja auch schon weiter.
Ja.
Man muss halt nur auf Social Media aufpassen, weil es halt wirklich viele Fake News gibt, Hasskommentare oder auch so komplett gefälschte Videos zum Beispiel, dass man da doch so den Blick durchbewahrt, ist halt manchmal voll schwierig, dass man weiß, was ist jetzt fake und was es wirklich war. Und das ist vor allem halt krass, wenn man bedenkt, so dass hinter dem Fernseher sofort das Internet als Informationsquelle, die am häufigsten genutzt wird, steht. Also voll viele Leute informieren sich übers Internet. Ich meine, machen wir ja irgendwie auch so.
Ja, voll. Also ich nutze auch viel mehr Social Media als im Fernseher irgendwie. Ich meine, wir haben auch gar keinen Fernseher bei uns. Aber ich glaube, dadurch, dass da auch so oft Fake News sind, nehme ich viele Kommentare auch gar nicht mehr ernst irgendwie, weil ich mir denke, okay, das stimmt eh nicht, was da steht. Und auch wenn man dann so durch die, vielleicht in der Bahn sitzt und durch die Timeline scrollt, man checkt das ja nicht nach den Quellen. Man guckt ja nicht, ist es gerade echt oder sind das Fake News, sondern es spielt sich ja so in die Timeline und man konsumiert das, ohne halt zu wissen, stimmt das oder stimmt das nicht. Und dann oft hängt man ja auch irgendwie dann immer nur in der eigenen Bubble ab.
Ja, voll. Und dann folgt man irgendwie Leuten, die nur die gleiche Meinung teilen und bekommt dann auch dadurch nur richtig einseitige Infos irgendwie, die dann seine eigene Meinung unterstützen, was ja auch nicht immer gut ist.
Aber das findet zum Beispiel der Social-Media-Experte Martin Fuchs gar nicht so problematisch, also das Thema mit den Bubbles. Und von ihm wollte ich auch wissen, wie sich politische Diskussionen im Netz verändert haben und vor allem auch, wie man im Netz richtig diskutiert. Er berät nämlich Leute, die politische Themen im Netz posten und gibt auch Workshops, zum Beispiel an Schulen, wie man eben am besten mit politischen Diskussionen, Streit und Hate Speech auf Social Media umgeht. Hi Martin.
Moin Moin, hallo Johanna.
Sag mal, diskutierst du eigentlich auch selbst in Kommentarspalten mit, wenn es um politische Themen geht?
Ich muss zugeben, das war früher mehr, es ist weniger geworden und wenn ich es tue, dann eigentlich nur mit Leuten, die ich auch persönlich aus dem Real Life kenne.
Ja, ich mache es nämlich auch gar nicht selbst, weil mein Eindruck ist auch irgendwie, dass es in den Kommentarspalten schon sehr heftig zugeht. Also irgendwie äußern da alle ihre Meinung, die prallen alle gegeneinander, aber sie gehen nicht so richtig aufeinander zu. Hat sich das irgendwie verändert, wie wir auf Social Media streiten?
Ich glaube nicht, dass sich das verändert hat. Also ich glaube, wir haben den großen kapitalen Fehler vor vielen, vielen Jahren gemacht, dass wir nicht angefangen haben, mal zu lernen, wie man im Digitalen diskutiert. Und das ist jetzt in den letzten Jahren vielleicht noch sichtbarer geworden. Aber auch schon in der Anfangszeit des Internets waren einfach nur weniger Menschen dort unterwegs oder in Social Media und da war das nicht so relevant. Aber jetzt, wo immer mehr auch relevante Leute da sind, PolitikerInnen und andere SchauspielerInnen und so weiter, dann sieht man das einfach viel mehr, dass Leute es nicht gelernt haben, digital zu diskutieren.
Und wenn ich aber jetzt selbst irgendwie teilnehmen möchte an einer Diskussion, wie lerne ich das denn im Netz zu diskutieren?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil da gibt es nämlich gar keine richtige Ausbildung für, jedenfalls aktuell noch nicht. Das eine ist erstmal zuzuhören, die Muße zu haben und die Größe zu haben, erstmal zuzuhören, was der andere sagt. Zweitens, nie persönlich werden. Nie jemanden, nur weil er anders irgendwie argumentiert, was mir nicht gefällt, was nicht mein Weltbild bestätigt, niemals persönlich anzugreifen dafür. Und drittens, eine Ebene zu finden, wo man in der Sache zwar hart sein kann, aber nie mit Worten um sich wirft wie what the fuck und du dumme Sau und so ähnlich. Das macht ganz, ganz schnell eine Diskussion natürlich kaputt.
Ja, klingt auch wenig zielführend. Ja, ist es dann auch überhaupt sinnvoll, so einen politischen Streit online zu führen, wenn dann irgendwie doch nur alles auf kurze Reels oder halt eben irgendeine krasse Headline ausgelegt ist?
Ja, also ich mittlerweile bin ich der Meinung, auch wenn das vor vielen Jahren noch anders aussah, dass Social Media nicht der Ort ist für politische Diskussionen. Da ist zum einen die Kultur komplett kaputt, ist broken, das Netz an dieser Stelle. Und das haben gerade auch junge Menschen sehr gut begriffen. Es gibt eine sehr gute Studie der Vodafone-Stiftung, wo nämlich drin steht, dass über 50% der jungen Menschen, die politisch diskutieren wollen und es auch tun, das schon gar nicht mehr im öffentlichen Internet tun, sondern in den geschützten Räumen von Messenger-Diensten zum Beispiel. Und das sind so Rückzugsorte, wo ich mit meinen Freunden, Bekannten, die ich kenne, die ich aus dem Real Life kenne, einen anderen Ton vielleicht finde und eine andere Art dort zu diskutieren. Also es wird digital diskutiert, aber viel, viel stärker in geschützten Räumen.
Ja, das kann ich voll nachvollziehen, weil ich würde mich gar nicht trauen, irgendwie online so krass meine eigene Meinung rauszuposaunen, sondern ich gehe da auch mit meinen Freundinnen einfach offline darüber, weil ich mich dann auch einfach viel sicherer fühle und irgendwie das Gefühl habe, dass es dann nicht so hardcore abgeht. Wir haben jetzt ja gesagt, dass man oft dann offline darüber redet. Hat sich denn dann durch die Online-Streitkultur auch jetzt offline was verändert?
Ja, das ist schon auch mein Eindruck und das zeigen auch Erkenntnisse, die die Wissenschaft gemacht hat, dass die Radikalisierung, die Zuspitzung, die Polarisierung, die wir im Netz erleben, diese emotionale auch vielleicht Diskussion, die gab es auch immer schon auch lange vor dem Internet, dass das natürlich jetzt auch wieder in das Real Life übergeschwappt ist und dass auch dort Menschen sich viel, viel unverständlicher gegenüberstehen und gar nicht mehr den Muße haben und den Willen haben zuzuhören, sondern immer nur noch ihre Sachen laut den anderen in den Kopf werfen. So, das bricht mir auch immer wieder Menschen aus dem politischen Bereich, die diskutieren, die jeden Tag diskutieren, dass diese Verrohung, die man vielleicht im Netz wahrnimmt, dass die auch im Analogen sichtbar wird.
Könnte da irgendwie auch so ein Grund sein, dass man so auf seine eigene Meinung beharrt, dass man sehr an diesen Filterblasen online gefangen ist und sich auch online oft nur mit den gleichen Meinungen abgibt?
Ich bin kein großer Freund von dieser Filterblasentheorie, weil in Deutschland weiß man, dass man durch Online-Kommunikation viel, viel mehr diverse Quellen auch hat, als man das vor der Zeit des Internets hatte. Da hat man seine Zeitung abonniert, seinen Fernsehsender geschaut, dem man vielleicht vertraut hat, und jetzt wird man aus viel, viel mehr Quellen eigentlich auch informiert und bekommt die in sein Leben gespült. So, das heißt, also diese Filterblasentheorie ist nicht ganz so hart, wie sie irgendwie vor vielen Jahren mal aufgestellt wurde. Aber nichtsdestotrotz sind die Themen, über die diskutiert wird, natürlich sehr emotionale Themen. Und das Netz ist leider auch etwas, was diese Zwischentöne, diese Grautöne nicht zulässt. Das heißt, ich bin entweder für Ja oder für Nein. Und da die Größe zu haben, auch mal von der eigenen sehr klaren Idee oder Meinung, die man hat, abzugehen, ist ganz, ganz schwer. Und das ist dann schon etwas, dass dann irgendwie man die eigene Meinung verteidigt und damit gar nicht zulässt, dass die andere Meinung vielleicht auch ein paar Punkte haben könnte, die auch richtig sind.
Gibt es denn auch irgendwas Positives an Diskussionen im Netz? Wir haben jetzt viel über die schlechten Dinge geredet, aber was ist denn da gut dran? Ist es nicht auch irgendwie eine Chance?
Definitiv ist es eine Chance. Also auch das ist ja das Schöne am Internet und an sozialen Medien, dass natürlich auch Stimmen, die ich vorher gar nicht gehört hätte im Diskurs, Argumente, die ich gar nicht mitbekommen habe, die ich jetzt mitbekommen kann. Und das für einen jeden Einzelnen natürlich dann so eine Art Hygiene zu betreiben und zu überlegen, was sind denn Stimmen, die eben nicht irgendwie hassmäßig unterwegs sind, die aber trotzdem vielleicht eine andere Meinung haben als ich, und dass man denen aktiv dann folgt. Also dass man versucht, sich selbst vielleicht auch aus der Komfortzone zu bewegen und Stimmen zu hören, die aber gemäßigt, aber trotzdem anders wie ich argumentieren und andere Themen vielleicht aufgreifen. Und das bereichert mich, diese Stimmen zu hören, auch wenn ich nicht dazu stimmen muss, aber kriege auch Themen mit und werde sensibilisiert für Themen, die ich vielleicht vor 5 Jahren, 10 Jahren gar nicht mitbekommen hätte.
Ja, voll. Es ist ja auch oft eigentlich mal ganz gut, sogar Seiten zu folgen, wo man weiß, okay, die vertreten gar nicht so meine eigene Meinung, aber einfach auch mal noch andere Meinungen mitzubekommen. So mache ich das auch manchmal. Und trotzdem weitet sich ja dann irgendwie der eigene Blick und man überdenkt es vielleicht nochmal, wie man selbst über die Dinge nachgedacht hat. Ich habe auch nämlich direkt, aber wenn ich an so Debatten im Netz gedacht habe, irgendwie auch an so große Bewegungen gedacht, wie zum Beispiel Fridays for Future, Black Lives Matter oder auch die MeToo-Bewegungen. Das sind ja auch alles Dinge, die durch das Internet so groß geworden sind. Also wie sehr beeinflussen uns auch dann die Debatten auf Social Media, wie sehr beeinflussen die Politik und wie viel Macht haben wir dadurch auch, wenn wir online eine politische Diskussion führen?
Also das ist definitiv mehr geworden. Also das Netz hat immer größeren Einfluss auch auf die Meinungsbildung von politischen Akteurinnen. Das ist jeder deutsche Bundestagsabgeordnete ist im Internet, ist im Social Media aktiv. So, das heißt, er kriegt das natürlich mit, was da passiert. Und das sehe ich in der Tat eine Riesenchance, dass diese Themen, die früher nicht beachtet wurden, jetzt auf jeden Fall auch im Parlament diskutiert werden oder auch dann politische Realität werden. Und dann ist es natürlich so, dass gerade auch viele Bewegungen, von denen du gerade gesprochen hast, natürlich dann auch aus dem Digitalen ins Analoge schwappen. Und dann, wenn 50.000 Fridays for Future Demonstrantinnen vor dem Bundestag stehen, dann kann man das nicht ignorieren. Also das ist dann einfach groß. Sowohl im Positiven als auch im Negativen, wenn dann auch die QuerdenkerInnen den Bundestag stürmen, auch das macht natürlich etwas mit Politik, so, um das mitzukriegen.
Vielen Dank, dass du mit mir gesprochen hast.
Sehr gerne, und wir haben uns nicht gestritten.
Nee. Das soll es ja auch noch geben. Ja. Ich fand es nochmal ganz gut, so die Tipps zum Diskutieren online von Martin zu hören, auch wenn das ja eigentlich so die ganz selbstverständlichen Umgangsregeln auch offline sind. Also wie zum Beispiel dem anderen in Ruhe zuhören, nicht persönlich reden und auch wenn man eine andere Meinung hat, nicht beleidigend werden.
Ja, und falls ihr irgendwie jetzt doch mal von Hass im Netz betroffen sein solltet, dann lasst es auf gar keinen Fall auf euch sitzen. Da gibt's auch Beratungsstellen wie zum Beispiel HateAid, an die ihr euch dann wenden könnt. Dazu verlinken wir euch auch nochmal was in den Shownotes.
Und ich meine, persönlich war mir das ja auch schon vorher bewusst, wie Social Media politisch ist, aber jetzt wird nochmal so klarer, wie politisch Social Media überhaupt ist und dass es auch echt eine Auswirkung auf unser Leben und auch die Politik hat, wenn eben viele Leute sich online connecten und dann auch im Real Life was auf die Beine stellen, so im Guten als auch im Schlechten.
Und jetzt wollen wir aber auch noch mal wissen, wie viel Einfluss hat denn eigentlich Social Media auf die Politik? Also kriegen die PolitikerInnen überhaupt mit, was online abgeht, und beeinflusst das auch irgendwie vielleicht deren Handeln? Und einer, der immer weiß, was in der Politik hinter den Kulissen abgeht, ist Oliver aus dem SWR Hauptstadtstudio. Und deshalb haben wir jetzt mal mit ihm gesprochen. Hi Olli.
Hallo. Naja, immer, ich versuch's.
Gibt es denn sowas wie so eine Social Media Zusammenfassung für Abgeordnete zum Beispiel?
Also erstmal muss man ja sagen, die Zeit, in der das Netz, in der Social Media was völlig Unbekanntes war für Politiker, die ist ja auch langsam vorbei. Im Bundestag sitzen inzwischen auch viele junge Abgeordnete, die natürlich selbst bei Social Media aktiv sind und auch sehr viel mitbekommen. Aber es gibt natürlich auch Abgeordnete, für die ist das weiterhin ein Fremdwort, Social Media. Und bei denen, da kümmern sich ja meistens die Büromitarbeiter darum. Die haben dann so einen Blick darauf, was im Netz passiert, und informieren dann also ihren Chef, den Abgeordneten. Der Kanzler wird darüber hinaus vom Bundespresseamt informiert. Das ist sowas wie die Pressestelle von der Bundesregierung. Die macht auch jeden Morgen ein Update für den Kanzler über das, was generell so in der Welt los ist, was in den Zeitungen steht zum Beispiel. Das kommt in die sogenannte Kanzlermappe. Das sind Zeitungsartikel dann eben vorsortiert über die wichtigsten Ereignisse des Tages. Früher wurden die ausgeschnitten, diese Artikel, aufgeklebt, inzwischen aber dann doch ein bisschen digitaler, das Ganze gelayoutet. Und das Bundespresseamt guckt dabei auch auf Social Media und ob es da eben Trends gibt, die wichtig sind für den Kanzler.
Und wie wirkt sich Social Media auf die Arbeit der PolitikerInnen aus?
Also wenn es ein Thema gibt, was groß ist auf Social Media, und wenn das ein Thema ist, was die Politik was angeht, dann reagiert natürlich auch die Bundesregierung darauf. Oder eben auch, wenn auf Social Media ein Shitstorm losgetreten wird über ein Gesetz, über ein Mitglied der Bundesregierung, dann kommt das natürlich auch bei der Regierung an. Beispiel der Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hat ja sehr viele Feinde im Netz. Das sind viele aus der Querdenker-Szene, die Politik von Lauterbach in Sachen Corona für zu streng halten, für übertrieben halten. Aber darüber hinaus wird er auch von vielen Seiten angefeindet, von anderen Parteien zum Beispiel bei Social Media. Und das hat zur Konsequenz, dass er jetzt nur noch mit Personenschutz unterwegs ist. Er war vor kurzem hier im Interview im ARD Hauptstadtstudio. Ich war dabei, und da kam er mit 2 oder 3 Bodyguards. Und ja, es gibt im Netz eben Morddrohungen gegen ihn. Und da weiß niemand so richtig, sind das jetzt nur ein paar Sprüche von Spinnern oder ist das wirklich eine Gefahr im realen Leben? Das heißt also, Social Media und was da abgeht, hat für ihn wirklich zu einer Veränderung des Lebens geführt, weil er nur noch mit Personenschutz unterwegs ist.
Ja, er zum Beispiel bekommt ja auch viel Hass ab, aber ist ja auch generell so ein Problem. Also Fake News und Hate im Netz, gibt es da irgendwelche Regeln oder Gesetze dagegen?
Ja, es gibt in Deutschland ein Gesetz, das zum Beispiel Fake News im Netz im Prinzip verbieten soll. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, so heißt das. Und da steht drin, dass die Betreiber von Social Media zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden, so heißt es offiziell, offensichtlich rechtswidrige Beiträge löschen müssen. Das können dann Fake News sein, wenn sie zum Beispiel Persönlichkeitsrechte angreifen, die verletzt werden. Oder es können eben auch Anfeindungen sein, Hate Speech und so weiter. Wird das nicht gelöscht, muss innerhalb von 24 Stunden der Betreiber dann ein Bußgeld zahlen.
Also die Social Media Plattform?
Ganz genau.
Und wie würdest du sagen, wie funktioniert das so in der Realität?
Naja, mehr oder weniger gut. Da gibt es Kritiker dieses Gesetzes, und die sagen, viele Social Media Anbieter würden viel zu viel löschen, weil sie Angst haben, dass die Inhalte gegen diese Regeln verstoßen könnten. Also nach dem Motto, lieber mal ein bisschen mehr löschen, bevor da irgendwas dabei ist, was der Bundesregierung nicht passt und wir dann also Ärger bekommen. Und da sagen die Kritiker, okay, das ist schon sowas wie Zensur, und es entscheidet im Prinzip der Betreiber der Plattform, was gut ist, was schlecht ist, was er also löscht, und nicht zum Beispiel ein Richter oder die Polizei. Und viele Beobachter befürchten, dass Richtung Herbst, Richtung Winter noch mehr Fake News die Runde machen könnten, wenn die Corona-Zahlen wieder hochgehen, wenn die neuen Regeln zum Corona-Schutz dann greifen, dass dann zum Beispiel die Querdenker-Szene wieder versucht, gezielte Botschaften zu platzieren über Social Media oder auch Messenger-Dienste.
Danke, Olli.
Gerne.
Also ich muss schon sagen, dass ich so durch die Folge jetzt mein Kommentierverhalten, was ja irgendwie nicht existent ist, nochmal so überdenke. Also ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass ich so eine Person sein werde, die so voll viel immer überall kommentiert.
Ja,
aber
du bist ja auch da privat unterwegs und nicht so aktivistisch.
Ja, aber wenn ich irgendwie sehe, dass da vielleicht irgendwie diskriminierendes Verhalten in den Kommentaren stattfindet, dann sollte man das vielleicht schon einfach dann jetzt in Zukunft melden oder auch mal gegenreden. So.
Ja, das habe ich auch gemerkt, dass ich sonst dann das irgendwie voll ignoriert habe oder halt die Kommentare gesehen habe, aber nicht gehandelt habe. Also in Zukunft, wenn ich jetzt eine Diskriminierung sehe, dann würde ich auf jeden Fall den Kommentar auch melden. Und nicht einfach, ja, nur daneben stehen. Das würde ich ja im echten Leben hoffentlich auch nicht so machen. Und es soll, die Folge soll jetzt hier auch kein Social Media Bashing sein. Wir finden es ja beide auch total gut, nutzen es gerne. Und ich finde, es ist auch voll die Chance für die Politik, dadurch eben auch BürgerInnen näher zu sein und irgendwie besser zu kommunizieren. Die Schwierigkeit ist halt jetzt, dass wir irgendwie gucken, dass es ein Ort bleibt, an dem wir uns alle gerne aufhalten und in dem wir auch freundlich zueinander sind und uns nicht diskriminieren.
Aber wenn das so ist, so dass einfach kein Hate, keine Diskriminierung stattfindet, dann ist es einfach voll cool, sich mit anderen Leuten auszutauschen aus ganz anderen Bubbles und nicht so wie mit Freundinnen jetzt, wo man dann doch oft vielleicht die gleiche oder eine ähnliche Meinung hat und man kommt so mit ganz anderen Leuten in Berührung sozusagen. Das finde ich eigentlich immer ganz cool an Social Media.
Ja, generell, dass man sich auch vernetzen kann. Ich meine, dadurch sind ja auch so viele große, gute Sachen entstanden, wie jetzt Fridays for Future, wo sich ja junge Leute auf der ganzen Welt vernetzt haben, was ja sonst auch so nie zustande gekommen wäre.
Nur wenn man jetzt nochmal so in Richtung Politik schaut, dann würde ich mir schon irgendwie wünschen, dass die da nochmal die Gesetze, die es gibt, so ein bisschen überdenken, weil es, also ich finde es irgendwie ein bisschen weird, dass dann so die Social-Media-Plattformen Sachen löschen müssen, weil sie sonst bestraft werden von der Bundesregierung. Und das ist dann, da fällt vielleicht einfach viel durch so ein Raster, was dann zum Beispiel, das hat Olli ja eben auch so ein bisschen beschrieben, was dann gar nicht so eigentlich in diese Kategorie fällt, aber dann löschen die zu viel, auf der anderen Seite zu wenig. Also vielleicht könnte man da so ein bisschen was...
Ja, noch alles nicht so eindeutig und ich hoffe mal, dass da bald was kommt, weil Social Media gibt es nicht erst seit gestern und wird es auch noch länger geben. Von daher bin ich guter Dinge zumindest, dass sich da die Politik noch was Besseres ausdenkt. Und ja, jetzt noch eine etwas traurigere Nachricht, oder ich weiß nicht, ob sie so traurig für alle ist, aber ich bin ein bisschen traurig. Und zwar werdet ihr mich so schnell hier im Podcast nicht wieder hören, denn ich ziehe nämlich nach England und fange dann da auch an zu studieren, natürlich auch Politik und freue mich da natürlich total, bin aber auch eben traurig, dass ich dann kein Teil mehr hier von unserem Do-and-Do-Podcast sein kann. Das hier war jetzt also unsere letzte Folge zusammen, aber Vicky bleibt euch auf jeden Fall als Host erhalten.
Ja, und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und bis dahin abonniert gerne den Podcast und lasst uns auch total gerne eine Bewertung da. Vielleicht könnt ihr uns auch mal irgendwie schreiben, ob ihr jetzt euer Kommentierverhalten dadurch geändert habt. Tschüss!
Die und Du. Dein Politik-Podcast von Das Ding und dem SWR Hauptstadtstudio Berlin. Neue Folgen alle 2 Wochen in der Das Ding-App, der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.